Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es sind erste kleine Schritte zur Deeskalation. Am gestrigen Samstag trafen sich in Kairo auf Einladung Ägyptens zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Nahostregion, Vertreter der UNO und westlicher Staaten zu einem Friedensgipfel. Doch das kurzfristig anberaumte Krisentreffen ging ohne konkrete Ergebnisse zu Ende. Israel war bei der Konferenz nicht dabei. Unterdessen hat das Land vorübergehend den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen für dringend benötigte Hilfslieferungen geöffnet. Wie gesagt, 20 Lastwagen kamen durch. 2 Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel geht der Krieg in Nahost weiter. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen meint, der Nahe Osten stehe vor einer historischen Weggabelung, an der, Zitat, es entweder zu einem Flächenbrand kommt oder der Grundstein für eine politische Lösung gelegt wird. Claudia Baumgart-Ochse ist Politikwissenschaftlerin und Nahostexpertin am Peace Research Institute in Frankfurt am Main. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, ist es denkbar, um in dem Bild von Röttgen zu bleiben, dass in den Trümmern noch ein Grundstein für Frieden gefunden wird?
Also ich denke, beim Blick in die Zukunft müssen wir zwischen kurzfristigen Zielen unterscheiden und den langfristigen. Und ganz kurzfristig geht es tatsächlich auch darum, was Herr Röttgen gesagt hat, eben diesen Flächenbrand zu vermeiden. Und da hängt ganz viel vom Iran ab. Das aktuell gefährlichste Szenario ist ja eine zweite Front mit der Hezbollah im Libanon. Das ist eine schiitische Miliz im Libanon, die auch schon seit Jahren den Kampf gegen Israel sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und diese Hezbollah ist eben sehr eng mit dem Iran verbunden. Und von daher hat der Iran da wirklich auch sehr viel zu sagen. Und deswegen ist es relativ gefährlich, dass da eine zweite Front aufbricht. Die Hezbollah ist militärisch weitaus besser ausgerüstet als die Hamas beispielsweise. Und deswegen ist da so die große Unbekannte, was der Iran eigentlich will. Im Moment sieht es so aus, als ob eigentlich keiner der Staaten in der Region wirkliches Interesse an einem Flächenbrand und einem kriegerischen Auseinandersetzung mit Israel hätte. Denn wenn der Iran das hätte, dann hätte er wahrscheinlich das so inszeniert, dass die Hezbollah, dass die Hamas, vielleicht auch Kräfte aus dem Westjordanland zu gleicher Zeit angreifen. Das haben wir aber nicht gesehen. Deswegen gibt es da vielleicht doch noch eine Möglichkeit, das zu vermeiden.
Ja, eine Annäherung, die gab es mit dem sogenannten Abraham-Abkommen, einem Vertrag des Friedens und der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain und später dann auch mit Marokko und Sudan. Ist das jetzt schon ein Baustein, der eine Eskalation dämpft, ein Baustein für den Frieden?
Auf jeden Fall. Also ich sehe das positiv, diese Annäherung zwischen Israel und den arabischen Staaten, wie Sie gesagt haben, die Abraham-Abkommen, die sehe ich sehr positiv. Da gibt es natürlich ökonomische Interessen, da gibt es sicherheitspolitische Interessen, weil sich da auch so eine Achse gegen sozusagen die iranische Hegemonie abbildet. Also das sehe ich positiv. Das Problem daran war bislang, dass die palästinensische Frage, also die Frage nach einem palästinensischen Staat, nach palästinensischer Selbstbestimmung, weitgehend ausgeklammert wurde. Da gab es ein bisschen Rhetorik dazu, aber eben keine substanziellen Forderungen und Fortschritte. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil bisher war es immer so, dass diese palästinensische Frage ja die Annäherung zwischen Israel und den arabischen Staaten quasi verhindert hat. Diese Annäherung jetzt hat eben das dann irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Und ich meine, die Hamas hatte sicherlich sehr viele Gründe und Motive für diesen barbarischen Überfall auf Israel. Also da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Aber einer davon war natürlich auch, diese Annäherung vor allen Dingen zu Saudi-Arabien zu torpedieren, weil eben Palästina darin überhaupt nicht mehr richtig vorkam. Das heißt, wenn das jetzt weitergehen sollte mit der Annäherung, wenn sich also die arabischen Staaten, wenn sich Saudi-Arabien trotzdem, was jetzt passiert ist, dazu entschließen, das weiter zu verfolgen, dann müsste Palästina darin eine große Rolle spielen. Also die Frage, wie kann man eine politische Lösung für die palästinensischen Gebiete finden?
Erstmal ganz kurzfristig eine Freilassung der in Israel durch die Hamas verschleppten Geiseln und das Durchlassen der Hilfsgüter nach Gaza durch Israel. Das sind sicher die allerersten Schritte zu einem Frieden. Aber was müsste denn danach kommen?
Ja, Sie haben vollkommen recht, das sind jetzt die allerersten Schritte. Wir haben ja eine jetzt wirklich sehr hochtourig laufende Diplomatie gesehen. Also Anthony Blinken hat sich von Beginn an sehr aktiv eingeschaltet. Unsere Außenministerin war in Israel, in Libanon, in Ägypten, in Jordanien. Hinter den Kulissen läuft unheimlich viel, genau, um die Zivilisten in Gaza zu schützen und auch um die Geisel zurückzubekommen. Was natürlich jetzt ganz kurzfristig auch sehr zentral sein wird, ist, dass Israel sich an das humanitäre Völkerrecht hält, soweit es irgend geht. Weil natürlich sowohl die arabische Straße, wie man immer so sagt, also die Meinung der öffentliche Meinung der arabischen Bevölkerung, als auch natürlich die globale Meinung sich sehr, sehr schnell gegen Israel wenden wird, wenn wir sozusagen sehen, dass Israel sich nicht an das humanitäre Völkerrecht hält. Und das ist eine Riesengefahr. Ich meine, man hat das in der Debatte um dieses Krankenhaus jetzt gesehen, wo aus meiner Sicht noch nicht ganz klar ist, was wirklich passiert ist. Das heißt, da wird es sehr zentral darauf ankommen, wie Israel sich jetzt weiter verhält. Weil davon natürlich die Meinungen abhängen, die öffentlichen Meinungen. Und auch die arabischen Staaten, auch wenn viele davon wirklich autoritäre Staaten sind, sind letztlich auch darauf angewiesen, dass ihre Bevölkerungen weitestgehend hinter ihnen stehen. Und sie können sonst vielleicht auch hinweggefegt werden.
Und die Zwei-Staaten-Lösung, wie realistisch halten Sie diese?
Ja, also das ist jetzt ein großes Thema. Die Zwei-Staaten-Lösung ist natürlich letztlich schon in den vergangenen Jahren sehr schwierig umzusetzen. Einfach weil natürlich Israel in den letzten Jahren die Siedlungstätigkeit massiv erhöht hat. Wir haben inzwischen in Ost-Jerusalem und der Westbank zusammen ungefähr 700.000 jüdische Siedler. Wir haben eine ganz starke Militärpräsenz. Wir haben auch sehr viele Auseinandersetzungen in den letzten Monaten und Jahren gesehen, vor allen Dingen zwischen jüdischen Siedlern und Palästinenserinnen und Palästinensern. Das heißt, das ist eine ganz aufgeheizte Situation und tatsächlich ist die Zwei-Staaten-Lösung schwierig. Trotzdem denke ich, sie ist eigentlich nach wie vor die einzige Formel, die funktionieren könnte, weil beide Nationalbewegungen, die palästinensische als auch die jüdische, israelische, sozusagen noch so stark sind, dass ich mir sehr schwer vorstellen kann, wie eine Einstaatenlösung eben aussehen könnte. Also ein gedeihliches Zusammenleben auf diesem ja relativ kleinen Territorium, das ist inzwischen, glaube ich, recht schwierig.
Die politischen Friedensbemühungen sind das eine, aber der zunehmende Hass auf beiden Seiten, das andere, die Gräben in den Köpfen wieder kleiner zu machen, das wird ja eine Aufgabe von Generationen sein.
Das ist eine Aufgabe von Generationen, das sehe ich ganz genauso. Es gibt aber auch interessante Entwicklungen gerade aktuell, weil die Hamas sich im Grunde dadurch, dass sie eine Art von Terror angewandt hat, eine Art von Massaker angerichtet hat, die wirklich ja an die Gräueltaten des Islamischen Staats erinnert, dass sie dadurch vielleicht auch in der öffentlichen Meinung, auch in den arabischen Ländern durchaus verloren hat.
Zum Schluss gefragt auf das Trauma Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren mit massiven Verlusten auf israelischer, ägyptischer und syrischer Seite folgten nach langen Verhandlungen das Camp David-Abkommen und der israelisch-ägyptische Friedensvertrag. Kann uns die Geschichte jetzt, 50 Jahre später, Hoffnung geben?
Das denke ich schon. Also ich denke schon, dass das Hoffnung geben kann. Genau wie Sie gesagt haben, der Yom Kippur-Krieg war für Israel ein schweres Trauma, weil er genauso überraschend kam. Und auch jetzt erleben wir ja, dass die israelische Gesellschaft ein ganz massives Trauma durchmacht. Man darf nicht vergessen, es ist das größte Pogrom an Juden, an Israelis seit dem Ende des Holocausts, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. An einem Tag 1300 Tote auf bestialische Weise ermordet, noch dazu auf dem israelischen Staatsgebiet, was ja als sicherer Hafen, nicht nur für Israelis, sondern auch als sicherer Hafen für die Juden in der Welt gilt. Das darf man eben nicht unterschätzen. Aber genau wie Sie sagen, kann daraus etwas erwachsen, wenn einfach sozusagen diese Frustration darüber, dass gemordet, gestorben wird, dass der Krieg weiter geht, dass das die Gesellschaften auf beiden Seiten vielleicht dazu bringen kann, sozusagen anzuerkennen, wie sagt es neulich ein israelischer Journalist, wir sind verdammt, zusammen zu leben. Wenn das an die Regierungen weitergegeben wird, dann sehe ich schon eine Chance.
Einschätzungen von Claudia Baumgart-Ochse, Politikwissenschaftlerin und Nahostexpertin am Peace Research Institute in Frankfurt am Main. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.